trotz Todeswarnung. Gefährliche RSV-Impfung für Babys. Ex-Geheimdienstchef Maaßen. Verfassungsschutz solidarisiert sich mit Linksextremisten. Sheriff Stewart zu US-Wahlkampf. Biden-Politik führte zu Drogen und illegaler Migration. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Einnahme zu vieler Antibiotika führt dazu, dass diese nicht mehr wirken. Doch die WHO will gegen diese Resistenz nun vor allem mit einem vorgehen: Impfungen. Geprüft wurden bereits 44 Injektionen gegen 24 Krankheitserreger, die nun anstelle von Antibiotika verabreicht werden sollen. Laut ihrem aktuellen Bericht von Oktober will die WHO nun mit Impfungen, so wörtlich, den Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen führen. Vor einem Angriff auf das Mikrobiom, also die natürlichen Mikroorganismen im Darm, hatte Arzt und Autor Heiko Schöning bereits Ende des Vorjahres gegenüber auf 1 gewarnt. Eine neue Studie zeigt, die RSV-Impfung für Babys kann zum Tod führen. In der japanischen Untersuchung wird auf die erhöhte Thrombosegefahr durch das Präparat Nirsevimab Befortes hingewiesen. Bereits seit Monaten gibt es Berichte aus den USA von zahlreichen verstorbenen Säuglingen, die mit den monoklonalen Antikörpern geimpft worden waren. Auf 1 berichtete: Sogar bei den klinischen Studien waren 12 Babys verstorben. Doch die deutsche STIKO hat das Präparat dennoch empfohlen und auch im österreichischen Impfplan ist es für die Kleinsten vorgesehen. In Südtirol regt sich nun Widerstand. Denn auch hier sollen alle Neugeborenen das gefährliche Medikament erhalten. Trotz gegenteiliger Empfehlung der obersten italienischen Gesundheitsbehörde und internationaler Warnungen, wie die Bozener Rechtsanwältin Dr. Renate Holzeisen schreibt. Sie hat nun im Südtiroler Landtag eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Hubert Messner gestellt, ob Eltern darauf vertrauen können, dass ihrem Baby der Impfstoff nicht automatisch ohne Zustimmung der Eltern gespritzt wird. Und werden Eltern über das erhöhte Sterberisiko ihres Babys aufgeklärt? Informationen wie diese können Leben retten. Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit Ihrer Spende. Es war eine mehr als verräterische Aussage, die der niedersächsische Verfassungsschutz auf Instagram teilte. Der Geheimdienst äußerte wörtlich, Zitat: Wir sind auch Antifa. Auf 1 wollte von den anderen Verfassungsschutzämtern wissen, ob diese das ähnlich sehen. Doch das Bundesamt für Verfassungsschutz und alle weiteren Landesämter weigerten sich, Stellung zu dem offen erklärten Bündnis zwischen Sicherheitsbehörden und gewaltbereiten Linksextremisten zu nehmen. Unisono hieß es uns gegenüber, dass man die Äußerungen anderer Landesämter nicht kommentiere. Doch was sagt der frühere Chef des Inlandsgeheimdienstes Hans-Georg Maaßen dazu? Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet hat ihn nun mit der Äußerung seiner früheren Kollegen konfrontiert.
Ja, also es spricht dafür, und da muss ich sagen, ich habe da auch einen dringenden Tatverdacht, dass diejenigen, die das geschrieben haben, auch wir sind Antifa, selbstverständlich, dass denen klar ist, um was es geht. Eine Solidarisierung mit der Antifa. Nicht mit gegen Faschismus, das ist eine Schutzbehauptung. Antifa ist eine linksextremistische, verfassungsfeindliche Bestrebung. Und das weiß jeder, der beim Verfassungsschutz arbeitet, spätestens nach einer Woche. Und wer dort erklärt, auch wir sind Antifa, solidarisiert sich mit Linksextremisten. Von daher eine derartige Äußerung muss uns alle alarmieren, wenn der Verfassungsschutz hier in den Bereich des Linksextremismus abzudriften scheint. Und das bedeutet, dann wird der Verfassungsschutz selbst zu einer Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Der umstrittene Entwurf für den EU-Haushalt konnte heute in der Sitzung des Europäischen Parlaments nicht beschlossen werden. Grund dafür. Die patriotische ESN-Fraktion, der auch die AfD angehört, hat mehrere Änderungsanträge eingebracht. Etwa zum Asylwesen. Und anders als bisher wurden diese auch tatsächlich angenommen. Die Linke hat sich als Reaktion darauf geweigert, dem Haushaltsentwurf zuzustimmen. EU-Abgeordneter Alexander Jungblut von der AfD spricht auf Telegram von einem historischen Tag und einem Riesenerfolg. Tatsächlich zeigt der Vorfall, dass die rechten Parteien im EU-Parlament aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse ein bedeutender Faktor geworden sind. Brisanter Leak. Das britische amerikanische Beraterteam der Wahlkampagne von Kamala Harris, das Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass, will nun wörtlich Musks Twitter töten. Neben diesem Hauptziel plant man dort wörtlich Regulierungsmaßnahmen in EU und Großbritannien auszulösen, wie interne Dokumente zeigen. Weiter zeigen die durchgesickerten Pläne, dass die Wahlbeeinflussung der US-Wahl nicht aus Russland, sondern tatsächlich aus England kommt. Denn Harris Beraterteam hat enge Verbindungen zum britischen Premier Keir Starmer. Ex-Chef Elon Musk antwortete umgehend auf die Forderungen der linksradikalen britischen Politagenten Twitter zu töten. Das ist Krieg, kommentierte er wörtlich auf X. In diesem Informationskrieg soll wohl die freie Meinungsäußerung endgültig unterdrückt werden. Von besonderer Brisanz ist das Thema angesichts möglicher Beeinflussung im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen. Die US-Präsidentschaftswahl in knapp 2 Wochen ist im tief gespaltenen Land eine Richtungswahl. Auf 1 Auslandsexpertin Cornelia Kirchweger hat in den letzten Wochen verschiedene US-Staaten bereist, unter anderem Wyoming. Nun konnte sie Daryl Stewart, Sheriff von Park County in Wyoming, zu einem Interview gewinnen. Und sie wollte wissen, wie haben sich die USA in den letzten Jahren verändert und welche Rolle hat Joe Bidens Politik dabei gespielt?
Für mich als Drogenfahnder war damals vor allem der drastische Anstieg illegaler Drogen wie Meth, Heroin und Fentanyl in Park County in Wyoming bemerkenswert. Und dann natürlich die Zunahme der illegalen Einwanderung, die wiederum nicht nur eine enorme Belastung für unsere lokalen Ressourcen darstellt, sondern auch finanziell, wenn wir bereits Billionen von Dollar Schulden haben, die Zunahme der kriminellen Aktivitäten, die in den größeren Städten stattfindet, haben wir zum Glück hier noch nicht erlebt.
Aber dennoch sind sie bereits betroffen.
Ja, absolut. Ja, wir haben einen enormen Anstieg von Drogen erlebt und das führt natürlich zu Verbrechen und dergleichen.
In den ostdeutschen Bundesländern dürfen keine NATO-Truppen stationiert werden. Das besagt der 2+4-Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands ganz klar. Und das scheint auch Russland, eine der Unterzeichnermächte, so zu sehen. Denn nach der Eröffnung des maritimen NATO-Hauptquartiers in Rostock bestellte Moskau nun umgehend den deutschen Botschafter ein, um ihn für die Vertragsverletzung zu rügen. Und das auf den ersten Blick auch nicht ohne Grund. Denn neben den Streitkräften der Bundeswehr werden nun künftig auch Verbindungs- und Austauschoffiziere der NATO an der Ostsee stationiert. Doch wie kommentiert eigentlich Deutschland diesen Vorwurf des Vertragsbruches aus? Dazu haben wir das Justiz- und Verteidigungsministerium sowie das Auswärtige Amt um Stellungnahme gebeten. Doch es herrscht eisernes Schweigen. Lediglich das Justizministerium verwies uns weiter an die Ressorts von Annalena Baerbock und Boris Pistorius, die allerdings bis Redaktionsschluss nicht geantwortet haben. Nicht nur Russland, sondern auch die Bürger in Rostock sehen eine Provokation des Westens im neuen NATO-Hauptquartier in der Hansestadt. Am Montag hielten mehrere hundert Bürger eine Mahnwache unweit des NATO-Quartiers ab. Sie warnten vor der Gefahr eines Weltkriegs und forderten den Austritt aus der NATO. Seit Dienstag findet im russischen Kasan das 3-tägige Treffen der BRICS-Staaten auf Einladung von Präsident Wladimir Putin statt. Und die BRICS-Staaten wollen ein eigenes Zahlungssystem. Denn mit dem Russland-Ukraine-Konflikt war Moskau vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen worden. Das neue System soll als Konkurrenz dazu eingeführt werden. Auf eins wird in den kommenden Tagen exklusiv vom BRICS-Treffen aus Kasan berichten. Und welche Zustände an Wiener Schulen herrschen, das erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
In vielen Wiener Mittelschulen gibt es mittlerweile keine Klassen mehr, in denen die Mehrheit der Schüler Deutsch als Muttersprache spricht. Wie das Freilichtmagazin berichtet, überwiegt in rund 90% der Schulen der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund. Freilicht zitiert ein Hauptschullehrer mit den Worten: "Bei uns ginge jede Klasse als Deutschförderklasse durch. Wir haben seit heuer sogar eine reine Araberklasse." Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat als Folge seiner Krankenhausreform den Wegfall hunderter Kliniken angekündigt. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte der SPD-Politiker: "Es ist ganz klar, dass wir in 10 Jahren spätestens ein paar hundert Krankenhäuser weniger haben werden." Ebenfalls räumte er ein, dass ohne seine Reform die Krankenkassenbeiträge zumindest weniger stark angestiegen wären. Südkorea zieht erstmals die Lieferung von Waffen an die Ukraine in Betracht. Hintergrund der Überlegungen sind Berichte, nach denen Nordkorea Russland mit dem Einsatz von etwa 12.000 Soldaten im Krieg unterstützt. Auch über den Einsatz eigener Soldaten soll Seoul nachdenken. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap bietet sich so die Möglichkeit, die Fähigkeiten nordkoreanischen Militärs im Einsatz zu studieren. Der Bundesrechnungshof hat dem Klimafonds der Ampelregierung ein vernichtendes Urteil ausgestellt. So seien fast die Hälfte der Fördergelder wirkungslos, da entsprechende Sanierungsmaßnahmen auch ohne staatliche Förderung durchgeführt worden seien. Außerdem würden in den meisten Fällen nicht einmal geprüft, ob die subventionierten Maßnahmen überhaupt einen Nutzen für die Umwelt hätten. Indien und China haben ihren Grenzstreit offenbar beigelegt. Nach Angaben des indischen Außenministeriums haben beide Staaten eine Regelung über Militärpatrouillen entlang der gemeinsamen Grenze gefunden. Die Beziehung der beiden Atommächte befand sich auf einem Tiefpunkt, nachdem 2020 bei einem Feuergefecht mindestens 20 indische Soldaten getötet wurden. Mit der Einigung entfällt vor dem Gipfel der BRICS-Staaten ein wichtiger Konfliktpunkt zwischen zwei der Gründungsmitglieder des Bündnisses.
Wie viele Migranten werden eigentlich strafrechtlich belangt, wenn sie die Behörden über ihre Identität getäuscht haben? Auf 1-Recherchen zeigen Erschreckendes. Mehrere Bundesländer scheinen nicht einmal zu wissen, in wie vielen Fällen überhaupt entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden, geschweige denn, wie häufig es zu einer Verurteilung kam. Wir haben umfassende Anfragen an die Innen- sowie Justizministerien der deutschen Länder gestellt und sind auf ein Dickicht aus Unwissenheit und angeblicher Nichtzuständigkeit gestoßen. Doch in einigen Fällen haben wir auch klare Antworten erhalten. So gesteht die Polizei im rot-grün regierten Hamburg ein, dass entsprechende Straftaten in der Statistik nicht extra ausgewiesen werden. Daher könne die Stadt keine validen Zahlen liefern. Und auch das CDU-geführte Justizministerium in Schleswig-Holstein räumt uns gegenüber ein, keine entsprechende Statistik zu führen. Der Sprecher des Ministeriums äußerte auf 1 gegenüber, Zitat: "Belastbare Angaben ließen sich nur nach einer aufwendigen Auswertung in Betracht kommender Akten treffen." Die anderen angefragten Länder äußerten sich gar nicht. Ob dort etwa ähnliche Unkenntnis über die Straftaten von Migranten herrscht? Nach der gestrigen Beauftragung von Wahlverlierer Karl Nehammer mit der Regierungsbildung deutet derzeit alles auf eine schwarz-rote Koalition mit grünem oder pinkem Anhängsel hin. Wie sollte sich die FPÖ angesichts dessen nun verhalten? Unabhängig davon, ob diese Koalition tatsächlich zustande kommt, empfiehlt auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer einen Blick nach Ungarn.
Der größtmögliche Gefallen für Herbert Kickl. So hat der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler die Entscheidung van der Bellens, nicht den Wahlsieger, sondern den Wahlverlierer mit der Regierungsbildung zu beauftragen, bezeichnet. Kein Wunder, denn er ist es, der sich in knapp einem Monat wieder mit den Freiheitlichen messen muss, wenn in der Steiermark am 24. November ein neuer Landtag gewählt wird. Und aktuell deuten alle Umfragen darauf hin, dass die FPÖ unter der Brandmauer- und Ausgrenzungsstrategie des Systems nicht leidet, sondern ganz im Gegenteil davon profitiert. Also Beine hochlegen und abwarten, bis sich Nehammer, Babler und ihr Anhängsel selbst zerlegen? Keineswegs, denn eines muss auch der FPÖ klar werden. Historisch Erfolg hin oder her, für einen echten Systemwechsel sind unter den derzeitigen Voraussetzungen knapp 29% der Wählerstimmen noch zu wenig. Was die FPÖ da jetzt tun muss, ist nach Ungarn zu blicken und von Viktor Orban zu lernen. Dieser ist 2006 nach einer äußerst knappen Wahl bewusst in die Opposition gegangen und hat die Zeit dort für den gezielten Aufbau einer patriotischen Zivilgesellschaft genutzt. Er hat Bündnisse geschlossen, Thinktanks, Stiftungen, Medien aufgebaut, Demonstrationen auf der Straße unterstützt und einen umfassenden Eliten- und Personalwechsel vorbereitet. Dadurch ist es ihm gelungen, aus der bereits vorhandenen gesellschaftlichen Mehrheit tatsächlich eine politische und kulturelle Mehrheit zu formen. 4 Jahre später, 2010, war sein Moment dann gekommen. Mit 52% der Stimmen wurde er Ministerpräsident und konnte sich durch taktische Bündnisse rasch eine Zweidrittelmehrheit sichern. Seither ist es Orban gelungen, in Ungarn einen regelrecht nationalen Block gegen die Globalisten und ihre Agenda zu errichten. Natürlich gibt es zwischen Ungarn und Österreich zahlreiche nicht unwesentliche Unterschiede und Orbans Politik ist keineswegs perfekt. Doch wenn man mehr will, als einfach nur zu regieren und wirklich einen nachhaltigen Systemwechsel anstrebt, dann muss man zumindest von seiner metapolitischen Strategie lernen. Der Kurs der FPÖ unter Herbert Kickl war in den letzten Jahren dahingehend bereits vielversprechend. Doch jetzt muss man dranbleiben und konsequent die nächsten Schritte setzen.
Morgen findet im Parlament die konstituierende Sitzung des Nationalrates statt. Auf 1 wird vor Ort sein und umfassend berichten. Die ukrainische Bevölkerung hat nicht nur unter dem andauernden Krieg zu leiden, sondern steht auch vor einer beispiellosen demografischen Katastrophe. Laut aktuellen Zahlen der UNO ist die Bevölkerung in der Ukraine in den vergangenen 10 Jahren um 10 Millionen Menschen geschrumpft. Ein Rückgang von einem Viertel. Neben Krieg und Flucht ist dafür auch die sinkende Geburtenrate verantwortlich. Ist der Krieg in der Ukraine Teil der globalistischen Entvölkerungsagenda? Klar ist, Finanzspekulanten wie BlackRock planen jedenfalls bereits den Wiederaufbau des Landes und könnten durchaus auf die Idee kommen, zum Ausgleich Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika in der Ukraine anzusiedeln. Ein erst 6-jähriges Migrantenkind hat in Kärnten mit den Fäusten auf das Gesicht seiner Volksschullehrerin eingeprügelt. Auch eine Mitschülerin wurde attackiert. Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz kommentierte wörtlich: Leider ist das kein Einzelfall mehr. Auf 1 hat bei den Bildungsdirektionen in anderen Bundesländern nachgefragt. Aus Tirol erreichte uns die Antwort, dass derartige Vorfälle zwar, Zitat, keineswegs regelmäßig stattfinden, es aber durchaus zu vereinzelten Vorfällen komme, die eine Suspendierung notwendig machen würden. Die übrigen Bildungsdirektionen antworteten entweder gar nicht oder nur ausweichend. Doch es reicht bereits ein Blick in die Statistik. Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ kam es im vergangenen Schuljahr österreichweit insgesamt zu 1431 Anzeigen wegen strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben. Ein rasanter Anstieg im Vergleich zu den Jahren davor. Bei mehr als 40% der Tatverdächtigen handelte es sich um Ausländer. Ein überproportionaler Anteil. Doch aufgepasst, der Migrationshintergrund wird mit dieser Statistik gar nicht erfasst. Wer hat sich nicht schon einmal über die erdrückende Steuerlast geärgert, die er dem Staat abzuführen hat? In Argentinien hat nun jedenfalls Präsident Javier Milei das Finanzamt kurzerhand abgeschafft. Ein Drittel der Beamten wurde entlassen, die anderen werden in eine neue Behörde überführt. Dort sollen die Staatsdiener deutlich geringer entlohnt werden und so jährlich umgerechnet Millionen von Euros eingespart werden. Finanzprobleme lassen sich also offenbar auch ohne Steuererhöhungen lösen. Nur hat das offenbar noch niemand der Ampel gesagt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.